Sie hören den Kurier.
Es wird ganz entscheidend sein, am Arbeitsmarkt die Arbeitsplätze zu schaffen, Beschäftigung zu schaffen und auf alle Gruppen zu schauen. Es gibt Gruppen, die jetzt stärker betroffen sind, Gruppen, die weniger stark betroffen sind. Und das werden wir uns genau anschauen. Aber es gibt für viele Programme und die werden wir, so gut es geht, jetzt in der Akutphase gestalten, aber dann auch in der Phase, wenn es um dann die Zeit nach den Schließungen geht und wieder darum geht, Menschen mehr in Beschäftigung zu bringen.
Österreich hat einen neuen Arbeitsminister. Martin Kocher, ein parteiloser Wirtschaftsforscher und bisher Chef des Instituts für höhere Studien, übernimmt von Christine Aschbacher. Nachdem sich die Ereignisse am vergangenen Wochenende überschlagen haben, ist die ehemalige Arbeits- und Familienministerin am vergangenen Samstag zurückgetreten. Grund dafür waren schwerwiegende Plagiatsvorwürfe gegen Aschbachers Diplomarbeit. Außerdem hat die 37-jährige Steirerin im vergangenen Jahr, inmitten der Corona-Krise und während ihrer Amtszeit als Ministerin, eine Dissertation an der Technischen Universität in Bratislava eingereicht. Über den ersten Rücktritt einer ÖVP-Ministerin der Ära Kurz und was wir uns von ihrem Nachfolger erwarten können, spreche ich heute mit meinem Kollegen Bernhard Gau. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes. Sie verlangsamen uns. Dieser Satz ist nur einer von vielen, die in Christine Aschbachers Diplomarbeit stutzig machen. Auf derart literarische, fast poetische Sätze stößt man in wissenschaftlichen Arbeiten eher selten. Und tatsächlich, wie der selbsternannte Plagiatsjäger Stefan Weber am vergangenen Donnerstag als erster aufgedeckt hat, sind große Teile der Arbeit, darunter auch der Satz mit den Seepocken, 1:1 aus Artikeln des US-Wirtschaftsmagazins Forbes übernommen und übersetzt worden. Der Medienwissenschaftler Weber geht mit Aschbacher überhaupt hart ins Gericht. Ihm sei bei einem Fernsehauftritt das schlechte Deutsch der Ministerin aufgefallen, sagt er, weshalb er sich dann ihre Diplomarbeit bestellt und genauestens angesehen habe. Das vernichtende Urteil hat Weber dann am Donnerstag auf seinem Blog plagiatsgutachten.com veröffentlicht. Anhand mehrerer Beispiele kommt er zu dem Schluss, die Arbeit sei absatzweise abgeschrieben, sogar die eigenen Hypothesen plump plagiiert. Was stutzig macht? Die FH Wiener Neustadt, an der Aschbacher studiert hat, hat die Arbeit mit sehr gut bewertet. Hinzu kommt, dass Aschbacher im vergangenen Jahr, während ihrer Amtszeit als Ministerin und während der Corona-Krise, an der Technischen Universität in Bratislava ein PhD, also Doktoratsstudium, abgeschlossen hat. Sie hat dabei am 31. Mai eine Doktorarbeit eingereicht und diese im August erfolgreich verteidigt. Stefan Weber hat deshalb bereits angekündigt, auch Aschbachers Doktorarbeit überprüfen zu wollen, doch die Ministerin kam ihm zuvor und hat am Samstag nach 2 Tagen der öffentlichen Kritik ihren Rücktritt verkündet. Sie sagt, die öffentlichen Anfeindungen, die politische Aufgeregtheit und Untergriffe, die sich nicht nur auf sie selbst, sondern auch auf ihre Kinder entladen hätten, seien die Gründe für den Rücktritt gewesen. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten hätte sie aber nach bestem Wissen und Gewissen erledigt. Ich spreche nun mit meinem Kollegen Bernhard Gaul aus dem Innenpolitik-Ressort, der die Nachwehen der sogenannten Seepocken-Causa um Christine Aschbacher genauestens verfolgt hat. Hallo Bernhard.
Servus Johannes.
Lieber Bernhard, war der Rücktritt von Christine Aschbacher nach dieser Plagiatsaffäre alternativlos?
Es ist so, dass sie, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also es ist ja noch nichts aberkannt worden. Ja, und es ist ja, bis jetzt gab es Prüfungen, bis jetzt gibt es Vorwürfe. Sie selber hat ja am Samstag gesagt, zu ihrem Rücktritt, dass das auch war, weil sie Anfeindungen, ihre Familie Anfeindungen, auch ihre Kinder massive Anfeindungen erlebt haben. Und das will sie ganz sicher nicht. Und deswegen tritt sie sofort quasi aus der Öffentlichkeit ab und legt das Ministeramt zurück. Also unausweichlich, das ist so eine Frage. Letztlich hätte sie auch abwarten können, bis eine wirkliche profunde Prüfung der Arbeiten, sowohl der Magisterarbeit in Wiener Neustadt als auch der Doktorarbeit in Bratislava fertig gemacht wird. Das hat sie aber nicht erwartet, vielleicht auch im Wissen, dass sozusagen diese Texte, die da zu lesen waren, bis jetzt wirklich nicht sehr profund sind, sehr gut sind.
Wie kann sowas überhaupt passieren, dass so eine Arbeit also nicht nur durchgeht, sondern auch noch mit sehr gut benotet wird?
Das ist eine Frage, die die Unis beantworten müssen und die Fachhochschule Wiener Neustadt beantworten muss. Es ist so, der Plagiatsforscher Stefan Weber, der das Ganze ja aufgedeckt hat, und der hat das aufgedeckt, muss man dazu sagen, einfach nur, weil er sich geärgert hat nach einem ZIP2-Interview von der Frau Minister Aschbacher, wo sie sehr hölzern war und sehr phrasenhaft sozusagen nur wiedergegeben hat und nichts beantwortet hat. Hat er sich überhaupt diese Arbeiten angeschaut? Wie das wirklich passieren konnte, das ist die große Frage. Der Weber selber sagt, er geht davon aus, dass halt irrsinnig oft Uni-Arbeiten irrsinnig fad sind, nicht gelesen werden von den Dozenten, die das eigentlich sich anschauen müssten, dass diese Arbeiten sehr redundant sind. Das heißt, da steht auch nichts wirklich Neues drin. Dennoch muss man dazu sagen, das entlässt weder die Fachhochschule Wiener Neustadt noch die Uni Bratislava hier aus der Verantwortung. Die müssen das machen. Das ist ihre Aufgabe.
Aber ist das sozusagen die Folge eines Fehlers im Unisystem, wie wir heutzutage Abschlüsse machen? Und
so will ich das nicht sagen. Es ist so, dass wissenschaftliche Praxis funktioniert so. Wir müssen uns einfach darauf verlassen, dass das funktioniert. Es waren insofern menschliche Fehler. Ja, man muss aber dazu sagen, die Magisterarbeit von der Frau Aschbacher, die ist aus 2006. Damals gab es noch gar keine Plagiatssoftware, die man über die Texte drüber laufen lassen kann. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Software macht einfach Textvergleiche mit einer riesigen Datenbank im Hintergrund und sieht, ob hier sozusagen ja fremde Gedanken, fremde Ideen als eigene ausgegeben wurden. Damals gab es das noch nicht. Also insofern wäre ich ein bisschen vorsichtiger vielleicht bei Wiener Neustadt. Dennoch sozusagen das, was textlich da ist, das reicht sicher nicht für ein sehr gut. Es ist nicht beantwortbar in Wirklichkeit, wie das passieren konnte.
Und was meinst du, welche Folgen könnte dieser Fall jetzt für die Hochschulen haben? Also Bratislava jetzt mal außen vor, eher für die FH Wiener Neustadt.
Ich glaube nicht, dass das ein Spezifikum von den Fachhochschulen ist. Also auch auf den Universitäten wird das passieren. Der Stefan Weber schätzt, dass etwa 3,5% der Arbeiten auf Universitäten in irgendeiner Form Plagiate sind oder jedenfalls keine wirkliche wissenschaftliche Leistung. Man muss dazu sagen, es gibt nicht nur Plagiate, also das ist genau dieses Abschreiben und fremde Gedanken und Ideen als seine eigenen ausgeben, sondern auch Ghostwriting, das ist, wenn jemand Fremder überhaupt die ganze Arbeit schreibt, Coding, wenn hier nur die statistische Auswertung von jemand fremd gemacht wird. Collusion, das ist, wenn fremde Hilfe in Anspruch genommen wird, wenn sozusagen zwei oder drei Leute die Arbeit schreiben. Das ist etwas sozusagen, was es kommt offenbar vor, und die Unis und die Fachhochschulen sind einfach angehalten, dass das nicht vorkommt. Der Weber schlägt vor, dass die Betreuer von diesen Arbeiten vielleicht etwas weniger Arbeiten annehmen sollten, die dafür aber gewissenhaft machen, davon würden alle profitieren, die Studenten, die Universitäten und das Land letztlich, weil wir hier bessere Akademiker haben. Wie soll ich sagen, es ist offenbar eine schleichende Praxis hier offenbart worden, die es aus meiner Sicht schnellstens zu reparieren gilt. Ja, hier muss wieder sichergestellt werden, dass die Universitäten, dass die Fachhochschulen wirklich nur einwandfreie Texte überhaupt zulassen und so akademische Grade verleihen.
Jetzt ist Aschbacher ja am Samstag zurückgetreten. Schon gestern wurde dann offiziell der Nachfolger vorgestellt, nämlich Martin Kocher, bisher Chef des Instituts für höhere Studien. Was für ein Typ ist denn Martin Kocher? Was sagt man über ihn?
Der Martin Kocher ist ein untadeliger Wirtschaftsforscher, Wirtschaftswissenschaftler, der wirklich halt ausgezeichnet ist, sonst würde man gar nicht IHS-Chef werden, muss man dazu sagen. Und umso schwieriger natürlich seine Aufgabe, die er jetzt hat als Arbeitsminister. Das ist etwas, was man von Frau Aschbacher sicher mehr und vielleicht sogar sehr viel vermisst hat, dass hier wirklich innovative neue Ideen kommen. Wir haben, glaube ich, 500.000 Menschen haben wir arbeitslos, 400.000 Menschen in Kurzarbeit. Hier muss dringend geschaut werden, sozusagen, welche Möglichkeiten wir haben als Land, auch als Staat, hier, dass wieder Beschäftigung wächst. Ja, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass der Herr Kocher hier zu den besten Köpfen gehört, die man da hinsetzen konnte. Und das ist, finde ich, eine Anforderung, die man jedenfalls an die Bundesregierung stellen kann. Ja, das mag vielleicht nicht immer der Fall sein, aber gerade in einer Pandemie und gerade wenn wir so viele Arbeitslose haben und gerade wenn die Wirtschaft so einbricht oder eingebrochen ist, wie sie das ist, brauchen wir die besten Leute. Und da glaube ich, ist der Kocher eine gute Wahl.
Es gab ja auch von Oppositionsseite selten so viel Lob für eine Ministerbestellung in letzter Zeit.
Ja. Also verständlicherweise, wie gesagt. Also es ist IAS, das ist schon das Institut für höhere Studien, ist wirklich ein herausragendes Institut und den Chef von dort abzuwerben sozusagen in die Bundesregierung ist sicher kein Fehler.
Jetzt ist das wahnsinnig schnell gegangen. Also nicht nur Aschbachers Rücktritt, sondern eben auch die Präsentation von Martin Kocher als Nachfolger. Ist denn da von der Regierung, vielleicht vom Kanzler, das auch besonders schnell vorangetrieben worden, um den politischen Schaden dieses Skandals so klein wie möglich zu halten?
Mit Sicherheit. Also ich habe am Samstag gearbeitet und wie der Rücktritt war. Wir haben schon gegen 14 Uhr gehört, es sollte eigentlich sozusagen die Pressemeldung jede Minute kommen von der Frau Aschbacher, dass sie eben zurücktritt. Das hat dann gedauert. Zuerst haben wir vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass der Bundeskanzler bereits den Nachfolger oder die Nachfolgerin von der Frau Aschbacher bekannt geben will. Das war am Samstag ja noch nicht der Fall. Bekanntlich ist das erst am Sonntag, hat sich das dann herausgestellt. Natürlich war das clever. Ja. Natürlich war das clever, weil so reden wir einfach über eine neue Figur und nicht über das Versagen der alten Figur. Und das war sicher schlau.
Und die wissenschaftliche Qualifikation des Martin Kocher steht ja auch außer Frage.
Steht wirklich außer Frage. Also wie gesagt, der ist Wirtschaftswissenschaftler von untadeligem Ruf. Da bezweifle ich, dass wir in irgendeiner Form Plagiate, Ghostwriting oder Collusion in seinen Arbeiten finden werden.
Martin Kocher ist ja auch jemand, der immer wieder einen Schwerpunkt auf grünere Wirtschaft, auf Green Economy eingefordert hat. Wie ist denn das mit der aktuellen Regierung zu vereinbaren?
Persönlich gefällt mir das sehr gut bei Martin Kocher. Das ist jemand, der die Klimakrise wirklich immer ernst genommen hat, der immer davor gewarnt hat, der immer eingemahnt hat, dass hier reagiert werden muss. Damit erhöht sich auch die Zahl jener in der Bundesregierung, die hier wirklich einen Turbo zünden wollen. Und das ist doppelt interessant für jemand, der Arbeitsminister wird, weil diese Green Economy verspricht ja uns schon lange Green Jobs. Ja. Und ich habe die noch nicht wirklich erkennen können, wo die wirklich sind, aber der Kocher, bin ich mir sicher, wird uns da einiges Neues zeigen. Da geht es darum, dass letztlich wir die Energie selber produzieren bei uns über Photovoltaik, über Windenergie, über Wasserkraft. Ja. Und das braucht natürlich Leute, die das servicieren, die das warten, die das bauen. Das ist nur ein Beispiel ja von vielen sozusagen, in welche Richtung wir da transformiert werden können. Und da bin ich sehr gespannt, was er da zu bieten hat.
Ist das dann auch ein Angebot an die Grünen? Weil Kocher zieht ja auf einem ÖVP-Ticket in die Regierung ein.
Das glaube ich jetzt gar nicht so. Es ist, man muss dem Bundeskanzler Kurz schon zugestehen, dass das Regierungsprogramm, das er ja maßgeblich ausverhandelt hat, eigentlich sehr grün ist. Ja. Also eigentlich sieht das sehr viel Möglichkeiten vor. Es ist so viel Budget wie noch nie da für den Klimaschutz, für Klimaschutzmaßnahmen. Insofern glaube ich das gar nicht, dass das ein Zugeständnis war für die Grünen, sondern einfach eine Notwendigkeit der Zeit.
Verstehe, wunderbar. Vielen Dank, Bernhard, und dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, alles Gute.
Nun zu etwas ganz anderem. Der Gerichtsprozess um die grüne Nationalratsabgeordnete Sigi Maurer und den sogenannten Bierwirten ist um eine neue Absurdität bereichert worden. Der Prozess wurde heute Vormittag weitergeführt, da der mysteriöse Mann namens Willi aufgetaucht sein soll, der laut der Aussage des Bierwirten von dessen Computer aus obszöne Nachrichten an Maurer geschrieben haben soll. Aber Willi ist heute nicht aufgetaucht. Der Mann habe zwar angerufen und sich krank gemeldet, an seinem Wohnort war er aber von der Polizei auch nicht aufzufinden, trotz Lockdown. Die Verhandlung wurde also erneut vertagt. Maurer selbst sagte im Anschluss an das Theater:
Ich bin wahnsinnig enttäuscht und genervt darüber, dass sich das Verfahren noch weiter zieht, darüber, dass wieder vertagt werden muss, weil wieder einmal ein Zeuge hier nicht erschienen ist. Wie Sie wissen, bin ich ja nicht so überzeugt von dieser Geschichte und diesem Bekennerbrief, der hier vorgelegt wurde. Ich wünsche mir eigentlich nur, dass dieses Verfahren endlich vorbei ist und ich endlich freigesprochen werde. Es ist eine ziemliche Farce.
Der Tweet des Tages kommt daher heute von meiner Kollegin Yvonne Wiedler. Sie schrieb auf Twitter: Willi, wo bist du nur? Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr uns auch im neuen Jahr weiter zuhört. An dieser Stelle noch einmal der Dank an die Menschen hinter den Kulissen. Produziert wird der Podcast nämlich von Elias Nadmesnik. Verantwortlich für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian. Mein Name ist Johannes Ahrens und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, macht's gut und bis bald.